Vielen, vielen Dank, Helge, für dein tolles Abendmahl. Ich habe mich sehr angesprochen. Ich kann mich sehr gut in dich hineinversetzen. Zum einen, was die Kindererziehung betrifft. Gerade mit meiner großen Tochter Estella habe ich so einige Grabenkämpfe zurzeit. Und das ist oft relativ herausfordernd. Und zum anderen aber auch, was die vergangene Woche betrifft. Also ich muss sagen, ich habe mich selten so angegriffen von Satan gefühlt wie in der vergangenen Woche. Und vielleicht gehört es dazu, wenn man was vorbereitet oder so und eine Predigt hält, wie dem auch sei. Schon geht's weiter im Markus-Evangelium. Heute sind wir im Kapitel 8 angekommen. Wir haben jetzt also gut die Hälfte erreicht. Als Fußballer würde ich sagen, die erste Halbzeit neigt sich so langsam dem Ende zu. Das Markus-Evangelium hat mindestens zwei Handlungsebenen. Wenn man die Passionsgeschichte am Ende noch dazu nimmt, könnte man von drei Ebenen sprechen. Aber die ersten 8 Kapitel beschreiben vor allem das öffentliche Wirken von Jesus. Wie er mit seinen Jüngern unterwegs war, wie er vielen Menschen geholfen hat, wie er Zeichen und Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, böse Geister ausgetrieben hat, wie er Tausende von Menschen mit Essen versorgt hat und viele Menschen gelehrt hat. Und die Menschen, die damals in der Zeit gelebt hatten und ihn gesehen hatten, hatten sich sicher die Frage gestellt, wer ist dieser Mensch eigentlich? Wer ist dieser Typ eigentlich? Ich denke, auch heute ist es so, wenn du zum ersten Mal sowas hörst oder in der Bibel liest, dann wirst du dir sicher die Frage stellen, wer ist dieser Mensch eigentlich? Und zum Ende des Kapitels sehen wir dann einen Wendepunkt. Ja, Ende des Kapitels 8 kommt ein großer Wendepunkt. Jesus kündigt zum ersten Mal seinen eigenen Tod an. Und von da an in den folgenden Kapiteln werden kaum noch Wunder beschrieben. Und wir sehen viel mehr, wie Jesus sich seinen Jüngern zuwendet und sie lehrt, was es heißt, ihm nachzufolgen. Das Nachfolgen heißt, Leiden auf sich zu nehmen. Das Nachfolgen heißt, das Kreuz zu tragen. Und bisher, in den ersten Kapiteln, war Jesus vor allem im Norden Israels, in Galiläa unterwegs, um den See Genezareth herum. Teilweise sogar außerhalb von Israel, im heutigen Jordanien und Syrien. Von nun an sehen wir, wie Jesus sich in Richtung Süden, nach Jerusalem begibt, wo er dann am Ende auch gekreuzigt werden wird und wieder auferstehen wird. Ich habe mich mit den ersten 30 Versen von Kapitel 8 auseinandergesetzt. Und ich kann euch versprechen, in diesem Kapitel ist wieder eine Menge los. Eine Menge im wahrsten Sinne des Wortes, eine Menschenmenge von 4000 Menschen zum Beispiel, die Jesus auf eine wundersame Weise mit Essen versorgt. Dann sind die Pharisäer los, die zu Jesus kommen, unmittelbar nach dieser Situation, zu ihm kommen und ein weiteres Zeichen von ihm fordern. Aber Jesus lehnte ab. Er war nicht gekommen, um die Menschen zu unterhalten. Er war kein Entertainer. Dann sehen wir die Jünger, die so problemfokussiert waren, dass sie Jesus aus den Augen verloren und sich Sorgen machten. Dann sehen wir einen Blinden, der auf eine merkwürdige Weise von Jesus geheilt wird. Und zum Schluss sehen wir, wie Petrus Jesus anschaut und er erkennt, wer Jesus wirklich ist. Und ich kann mich mit diesen 5 Parteien, die hier beschrieben werden, gut identifizieren. Ich kann mich mit der Menschenmenge gut identifizieren, die begeistert von Jesus war, die am liebsten Tag und Nacht bei Jesus geblieben wäre. Jesus war ja auch wie ein Magnet. Er muss so eine besondere Ausstrahlung gehabt haben. Und auch, wie er gelehrt hat. Im Johannes 7 steht, dass noch nie jemand so gelehrt hat wie Jesus. Und die Menschen wollten bei ihm bleiben und waren sogar bereit, Entbehrungen auf sich zu nehmen. Ich kann mich aber auch mit den Pharisäern identifizieren, die ein weiteres Zeichen von Jesus wollten. Ich kann mich manchmal auch so fühlen, Gott, ich bräuchte mal wieder ein Zeichen von dir. Ist mal wieder Zeit für ein Wunder. Bist du noch da, Gott? Ich kann mich auch mit den Jüngern identifizieren, die all die Bedürfnisse vor Augen hatten und sich dachten, oh, wie sollen wir das schaffen? Wir haben noch nicht genügend Geld. Wir haben noch nicht genügend Ressourcen. Wir haben nicht genügend Arbeiter. Wie sollen wir das schaffen? Ich kann mich auch mit dem Blinden identifizieren, dem die Augen geöffnet wurden und der plötzlich klar sehen konnte, der Jesus klar sehen wollte, der so begeistert war und liebsten das der ganzen Welt erzählt hätte. Und ich kann mich auch mit Petrus identifizieren, der Jesus anschaute und erkannte, wer Jesus wirklich war. Und auf eine gewisse Weise beschreiben diese 5 Ereignisse auch unser Leben als Christ. Weil wir alle haben irgendwann mal Jesus kennengelernt. Und wir waren begeistert von ihm. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie ich 1998 im Winter in meiner ersten Wohnung in Schöneberg auf meinem Futonbett abends lag und stundenlang in der Bibel gelesen habe. Wie ich in den Evangelien gelesen habe und gemerkt habe, also hier ist etwas ganz anders. Hier ist etwas sehr besonders. Hier ist Wahrheit. Hier ist Liebe. Hier ist Gnade. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, wer ist dieser Mensch eigentlich? Und auch uns wurden dann irgendwann die Augen geöffnet. Und auch wir haben dann irgendwann angefangen, Jesus zu bekennen. Der Titel meiner Predigt ist, erkennt, wer ich bin und behaltet mich vor Augen. Und wir steigen direkt nach der Situation der Speisung der 4000 ein. Das ist die Situation, in der Jesus mit seinen Jüngern alleine war und sie eigentlich vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes, des Königs, warnen wollte, vor der Irrlehre und all dem Einfluss, den sie hatten. Wir lesen ab Vers 16. Markus 8, Vers 16. Da machten sie sich untereinander Gedanken darüber, dass sie kein Brot bei sich hatten. Als Jesus merkte, was sie beschäftigte, sagte er, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nicht? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen. Könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren. Könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 Stücke brach? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 12, antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 Stücke brach, wie viele Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts? Die Jünger hatten Jesus falsch verstanden. Jesus sprach auf Kanal 1, aber sie hörten auf Kanal 2. Wir können es aber auch verstehen, weil sie kamen ja gerade von der Speisung der 4000. Natürlich dachten sie an das Brot, das in den Magen geht. Jesus sprach aber von dem Brot, das für die Seele bestimmt war. Und Jesus schien hier etwas frustriert zu sein. Und auch das können wir gut nachvollziehen. Ich bin überzeugt, dass er trotzdem liebevoll geblieben ist. Aber er war etwas frustriert. Weil die Jünger hatten schon zweimal eine sehr ähnliche Situation erlebt. Mit so vielen Tausenden von Menschen, die gespeist wurden. Im Kapitel 6 und im Kapitel 8. Und trotzdem machten sie sich Sorgen. Sie hatten nicht begriffen, wer Jesus ist und wovon er redet. Schon nach der Speisung im Kapitel 6 schrieb Markus im Vers 52, denn selbst nach dem Erlebnis mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. Die Zeit war gekommen, um seinen Jüngern die Augen zu öffnen. Jesus wollte ihnen die Augen öffnen. Und was tat er? Er stellte Fragen. Und das finde ich so besonders, dass Jesus so viele Fragen stellt. Weil wir sehen in der ganzen Bibel, wie Gott so viele Fragen stellt. Er will uns helfen. Er will uns unsere Augen öffnen, sodass wir geistig sehen können, dass wir ihn vor Augen behalten und ihn erkennen. Und was fragte Jesus? Er fragte, warum macht ihr euch Gedanken über das Brot? Er wird sogar noch spezifischer. Er fragt, wie viele Körbe voller Brot habt ihr in der einen Situation und in der anderen Situation aufgesammelt? Er fragt, versteht ihr immer noch nichts? Sind eure Herzen immer noch verschlossen? Die Jünger hätten noch ihren Glauben aus dem ziehen sollen, was sie in der Vergangenheit mit Jesus erlebt hatten. Sie hätten das sogar als Zusage nehmen sollen für das, was in der Zukunft passieren wird, dass er sich natürlich auch weiterhin um sie kümmern wird. Du hast doch auch schon so viel mit Gott erlebt. Nimm das als Zusage dafür, dass er sich auch weiterhin um dich kümmern wird. Und dann im Vers 18 sagt er etwas sehr Interessantes. Er sagt, ihr habt doch Augen. Könnt ihr nicht sehen? Es ist also möglich, zu sehen und doch nicht zu sehen. Es ist also möglich, geistlich gesehen, blind zu sein. Und Jesus wollte seinen Jüngern die Augen öffnen, sodass sie geistlich sehen können. Wir lesen mal weiter im Vers 22. Sie kamen nach Bethsaida. Dort brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, den Mann anzurühren. Jesus nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Ort hinaus. Er benetzte ihm die Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Der Mann blickte auf und erwiderte, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm noch einmal die Hände auf die Augen. Nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Geh nicht in den Ort zu den Leuten, sagte Jesus und schickte ihn nach Hause. Ich habe mich gefragt, warum hat Jesus eigentlich diesen Menschen aus dem Ort herausgeführt? Er hätte ihn ja auch sofort heilen können. Ich denke, er wollte, dass der Blinde ihm selber vertraut. Weil vorher waren es ja Menschen, die den Blinden zu Jesus gebracht hatten. Und Jesus wollte, dass der Blinde selber vertraut und glaubt. Und wenn du blind bist und nichts sehen kannst und jemand nimmt dich an der Hand und führt dich irgendwo hin, dann musst du vertrauen. Außerdem denke ich, dass Jesus nicht auf Publicity aus war. Er wollte keine Show veranstalten. Das hatten schon genügend andere getan. Ich hatte mal einen Freund, der ist 2006 an Krebs gestorben. Und er war über einen Zeitraum von einem Jahr im Krankenhaus. Und ich habe ihn so gut wie jeden Tag besucht. Und während dieser Zeit habe ich viele Menschen kommen und gehen sehen. Eines Tages kam ein afrikanischer Pastor rein. Und er wollte offensichtlich meinen Freund heilen. Und er hat so eine Show veranstaltet, wie ich sie noch nie in meinem Leben erlebt habe. Es war beeindruckend, fast schon etwas beängstigend. Er war sehr laut. Er hat immer wieder im Namen Jesu auf meinen Freund eingeredet und auf Englisch, in the name of Jesus. Und also sowas habe ich noch nie erlebt vorher. Es war auf jeden Fall eine große Show. Am Ende hat es nicht viel gebracht. Mein Freund ist trotzdem gestorben. Und ich denke, Jesus war so nicht gewesen. Er hat keine Show veranstaltet. Außerdem ist das die einzige Heilung in den vier Evangelien, die in zwei Schritten ablief. Eine progressive Heilung, wenn man so will. Erst spuckte Jesus dem Blinden in die Augen. Und das ist schon total merkwürdig, oder? Und dann fasste er ihm auch noch in die Augen. Und ich habe mal gelesen, dass diese Art von Blindheit wahrscheinlich so war, dass dem Blinden die Augenlider total zugeklebt und vertrocknet waren. So was Jesus erst einmal hineingespuckt hat, um sie zu befeuchten und dann mit seinen Fingerspitzen die Augenlider auseinandergezogen hat, damit er ihn heilen konnte. Außerdem finde ich lustig, dass der Blinde, der dann so langsam anfängt zu sehen, sagt, ich sehe die Menschen umhergehen wie Bäume. Ich muss natürlich an Herr der Ringe denken. Ja? Vielleicht habt ihr den Film auch gesehen, da gibt es ja auch diese Baumkreaturen. Ich glaube, die sind Ents. Aber ich finde es so cool, dass die Bibel solche Details nicht auslässt. Da soll mal jemand sagen, Gott hätte keinen Humor. Auf jeden Fall kann man aus dieser Situation so einiges herausinterpretieren. Vielleicht wollte Jesus klar machen, dass jeder Mensch nur dann geheilt werden kann, also durch das, was aus dem Mund Jesu kommt. Wenn er das annimmt, also seine Lehre über das Reich Gottes, sein Aufruf zur Umkehr, zur Buße, zur Nachfolge und so weiter. Und durch das, was Jesus getan hat. Und ich denke vor allem an sein Erlösungswerk, an sein Opfer, an die Auferstehung. Und das ist, was die Evangelien beschreiben. Die Evangelien beschreiben, was Jesus gesagt hat und was er getan hat. Ohne Jesus ist und bleibt jeder Mensch blind. Um geistig zu sehen, müssen wir an Jesus glauben und ihn vor Augen behalten. Wir müssen erkennen, wer er überhaupt ist und welche Mission er hat. Und wir können uns gut vorstellen, wie es ist, blind zu sein. Wir alle waren schon mal in einem völlig dunklen Raum, ohne Licht, ohne Fenster. Wir sind da total unsicher, wir trauen uns kaum, einen Schritt zu machen. Wir sind so dankbar für jede Lichtquelle. Jesus ist das Licht, das wir brauchen, um geistlich zu sehen. Und das ist übrigens auch, was er über sich selbst sagt. Im Johannes 8, Vers 12 sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und diese Lektion mussten seine Jünger lernen. Die Heilung des Blinden ist auch ein Sinnbild für ihre Heilung. Ihnen wurden nach und nach die Augen geöffnet. Sie konnten nach und nach klarer sehen und ihre geistige Sehfähigkeit nahm graduell zu. Jesus wollte nicht nur den Blinden heilen, sondern er wollte auch seinen Jüngern helfen, ihn zu erkennen, wer er überhaupt ist und dass er alles unter Kontrolle hat. Sie sollten sich keine Sorgen machen. Und hätten sie ihn vor Augen behalten, dann hätten sie sich auch keine Sorgen gemacht. Wenn wir geistig sehen wollen, dann müssen wir Jesus beständig vor Augen behalten. Ich habe in meinem Leben schon so viele Wunder erlebt. Unzählige Situationen, in denen es so offensichtlich war, dass Gott eingegriffen hat, dass er meine Gebete erhört hat. Ich könnte jetzt stundenlang erzählen. Und doch kann ich ihn so schnell aus den Augen verlieren. Ich merke das immer wieder, dass ich mir Sorgen machen kann, manchmal sogar in Panik verfallen kann. Ein Beispiel. Ich bin mit Justine und den Kindern im vergangenen Monat nach Polen gefahren, weil Justines Großmutter 90 Jahre alt wurde. Und wir waren dann auf der Autobahn, schon hinter der Grenze, also schon in Polen, als wir plötzlich ein Geräusch unter dem Auto hörten. Und so 3-4 Minuten später haben wir gemerkt, ein Platten. Und ich bin dann rechts rangefahren und habe schon gemerkt, wie so eine gewisse Unruhe in mir aufkam, weil wir waren ja in Polen auch noch. Jeder denke sich, was er möge. Okay, was machst du jetzt? Ne? Telefon ging irgendwie nicht, keine Verbindung. So, es war total kalt, es waren Minusgrade. Justine schnappte sich meine Mütze und lief los in Fahrtrichtung, um ein SOS-Telefon zu finden. Ich machte die Warnblinker an, ging zum Kofferraum, holte die Warnweste raus, Warndreieck raus und lief los. Und habe dann irgendwo nach 200 Metern das Warndreieck aufgestellt. Das Problem war nur, es war so kalt und windig und die vorbeifahrenden Trucks und LKWs haben für so viel Wind gesorgt, dass das Warndreieck nicht stehen blieb. Es fiel immer wieder um. Es war bestimmt lustig, wenn man es so gesehen hat. Ich bin dann hin, habe es aufgestellt, wollte wieder zurücklaufen, habe mich nochmal umgedreht und es lag schon wieder. Und wieder zurück. Hin und her, bestimmt 2-3 Mal. Und ich war verzweifelt. So eine banale Situation hat mich so verzweifeln lassen. Und ich habe dann geguckt, ob ich irgendwas finde und habe dann eine leere Pepsi-Flasche gefunden und habe die dann über das eine Bein von dem Warndreieck gestülpt, sodass ich ein verlängertes Bein hatte, sodass das Warndreieck einigermaßen stehen blieb. Ja. So, zurück zum Auto. Und diejenigen von euch, die es noch nicht wissen oder wir vergessen haben, ich hatte es vergessen, eigentlich müssen alle Fahrgäste aus dem Auto raus in so einer Situation. Ja. Meine Kinder waren noch im Auto. So, ich saß dann im Auto, hatte total Husten, also ich hatte auch noch einen Hustenanfall durch den Wind, ich mit meiner Glatze, ne? Mütze hatte Justine, voll Hustenanfall, Stress, frustriert. Justine kam dann auch irgendwann dann erst, also hat lange gedauert, bis sie zurückkam. Ich habe mich gewundert, wo bleibt sie denn? Dann kam sie zurück, hat dann, gut, dass sie Polnisch kann, sie hat dann einen Absteppdienst gerufen und er kam dann auch so nach einer Dreiviertelstunde. Und das war auch nochmal eine lustige Aktion. Ja. Ich bin dann da hinten auf die Rampe rauf von dem Abschlepper. Justine und die Kinder waren dann vorne in der Fahrerkabine bei ihm. Wir sind dann losgefahren. Ich habe hinten ja, erhöht gesessen, habe so die Übersicht gehabt. Und irgendwann fährt er dann wieder rechts ran, mitten auf der Autobahn. Und da war so eine kleine Einfahrt. Und er steigt aus und macht so ein Eisentor auf. Und dahinter war ein riesen Waldgebiet und fährt dann mit uns irgendwie in den Wald hinein. Und es gab da keine Straße, es war nur so ein Waldweg und ich da hinten im Auto. Und ich hab Panik bekommen. Und in dem Moment wurde mir bewusst, okay Jan, du hast zu viele Filme gesehen. Und erst dann habe ich ein Gebet gesprochen. Erst dann fing ich an zu beten. Weil ich brauchte wieder Jesus, ich brauchte wieder Gott vor Augen. Aber ihr seht, es kann bei mir sehr schnell gehen, dass ich Gott aus den Augen verliere. Es braucht mehr, als nur einmal von Jesus berührt zu werden. Das war damals so und ist auch heute noch so. Es braucht mehr, als nur einmal umzukehren und sich taufen zu lassen. Wir müssen uns beständig von Jesus berühren lassen. Lässt du dich noch von Jesus berühren? Er möchte dir die Augen öffnen und das ist ein Prozess, wie wir sehen. Es dauert. Und wir alle sollten uns in dem Blinden wiedererkennen, dem die Augen nach und nach geöffnet wurden. Die Menschen um uns herum sind geistig gesehen blind. Freunde, Familienangehörige, Bekannte, Kollegen. Wir verbringen Zeit mit ihnen und wir merken das. Sie sehen Jesus nicht so wie wir. Sie reden nicht so über Jesus wie wir. Sie haben andere Themen, über die sie reden, haben andere Prioritäten. Und wir merken das. Und genau das ist auch im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, sehr gut beschrieben. Schlag mal mit mir auf im 2. Korinther 4, Vers 3. Wir lesen Vers 3 bis Vers 6. Da steht, wenn das Evangelium, das wir verkünden, trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist es bei denen der Fall, die verloren gehen, weil sie der Wahrheit keinen Glauben schenken. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Den Glanz der Botschaft von der Herrlichkeit dessen, der Gottes Ebenbild ist, Christus. Bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat. Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Hier ist von einem strahlenden Glanz des Evangeliums die Rede, den die Menschen aber nicht erkennen können. Und es liegt nicht daran, dass das Evangelium keine Strahlkraft hat oder von Paulus vielleicht damals falsch präsentiert wurde, sondern es liegt daran, dass die Menschen nicht glauben, dass sie nicht aufs Evangelium reagieren. Das Evangelium bleibt für sie verhüllt. Bloß weil ein Blinder die Sonne nicht sehen kann, heißt das nicht, dass die Sonne nicht existiert oder keine Strahlkraft hat. Die Menschen können Gottes Ebenbild in Jesus nicht sehen, weil sie nicht glauben. Und sie verpassen dadurch so unendlich viel. Und dann heißt es hier, der Gott dieser Welt, Satan, hat sie mit Blindheit geschlagen. Es ist aber nicht so, dass die Menschen jetzt alle unschuldige Opfer geworden sind. Er ist nicht der einzige Grund für ihre Blindheit, sondern sie wollen nicht umkehren. Und sie haben sogar noch gefallen an ihrer Sünde. Im Johannes 3,19 steht, dass das Licht in die Welt kam, aber die Menschen die Finsternis mehr liebten als das Licht, denn ihr Tun war böse. Denn jeder, der das Böse tut, der hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wenn du schmutzig bist und im Dunkeln umherläufst, wird das niemand merken, dass du schmutzig bist. Wenn du aber ins Licht kommst, dann wird sofort jeder sehen und deine natürliche Reaktion ist doch, du machst dich sofort sauber. Warum machst du dich geistig gesehen nicht sofort sauber? Hoffentlich gehörst du nicht zu denjenigen, die Dunkelheit mehr lieben als das Licht. Du hast die Wahl. Dunkelheit, schmutzig bleiben, Licht, sauber sein. Wenn du im Dunkeln bist, dann komm ins Licht, so schnell es geht. Für viele Menschen bleibt das Evangelium verhüllt. Der Vorhang bleibt geschlossen, obwohl er doch eigentlich von Gott geöffnet wurde, ja sogar zerrissen wurde bei der Kreuzigung von Jesus. Eigentlich könnten nun alle Menschen Gott erkennen, aber sie erkennen ihn nicht, weil sie nicht glauben. Und sie tragen selber die Verantwortung dafür. Aber wohl dem, der an ihn glaubt und seinen Blick auf ihn richtet, der wird strahlen vor Freude und niemals beschämt sein. Der wird selbst erfahren und mit eigenen Augen sehen, dass der Herr gütig ist. Steht im Psalm 34. Wir müssen also unseren Blick auf Gott gerichtet lassen. Und dann werden wir diese Herrlichkeit erkennen. Aber es ist ein Prozess. Aber wir sind ja im Markus Kapitel 8. Also zurück zu Markus 8. Wir lesen mal weiter im Vers 27 bis 30. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie, manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Jesus war hier circa 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth mit seinen Jüngern unterwegs. Und er ging durch die Dörfer, wahrscheinlich dachte er über die Menschen in den Dörfern nach, und er fragte seine Jünger, für wen halten mich die Menschen hier eigentlich? Und wir wissen, was sie antworten. Nun, Jesus fragte nicht, weil er vergessen hatte, wer er war. Oder weil er davon abhängig war, was die anderen Menschen über ihn denken. Er stellt diese Frage als eine einleitende Frage für die nächste Frage, die noch viel wichtiger war. Jesus wollte wissen, für wen ihn seine Jünger halten. Er wollte ihren Glauben sehen, vielleicht auch testen. Und er ging gar nicht darauf ein, dass die Menschen ihn für Elia oder Johannes hielten. Beides bedeutende Propheten, die ihr Leben riskiert hatten. Beides mutige Reformer, die gegen die korrupten Machthaber aufgestanden waren, sich widersetzt hatten. Die Menschen hielten Jesus für einen politischen Anführer, der sie aus der Besatzungsmacht Roms befreien sollte. Und es war gut, dass die Jünger wussten, für wen die Menschen Jesus hielten. Dass sie so nah an den Menschen dran waren. Es ist auch für uns heute wichtig zu wissen, für wen die Menschen um uns herum eigentlich Jesus halten. Ich hatte keine Ahnung von Jesus. Ich hielt Jesus für einen Freak. Dabei war ich selber der Freak. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals als Jugendlicher ein T-Shirt gehabt. Da war eine Karikatur von Jesus drauf mit einem Surfbrett unterm Arm. Und oben drüber stand, und am 7. Tag ging Gott Windsurfen. Ja, also ich hatte keine Ahnung, wer Jesus ist. Für mich war er irgend so ein Freak. Aber die Frage war, für wen hielten ihn seine Jünger? Und die Antwort auf diese Frage war so fundamental wichtig. Jesus ist so viel mehr als Elia oder Johannes oder irgendein Prophet. Er ist mehr als ein politischer Anführer oder ein Wundertäter. Jesus ist Gott in der Gestalt eines Menschen. Er ist der Messias. Und Petrus attestierte ihm genau das. In anderen Übersetzungen heißt es, du bist der Christus. Christos ist kein Name wie Müller, Meier, Schulze, sondern ein Titel. Damals gab es keine Nachnamen oder Familiennamen, so wie heute. Christos heißt auf Griechisch gesalbt. Der Christos, der Gesalbte. Und ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Maschiach. Und das Wort gesalbt oder Gesalbter kommt im Alten Testament 39 Mal vor. Jetzt rate mal, wie viele Bücher es im Alten Testament gibt. 39. Und ich finde es so interessant, also so offensichtlich, wie Gott unseren Blick auf Jesus lenken möchte. Und im Alten Testament wurden Könige, Priester und Propheten mit heiligem Öl gesalbt. Und es war ein Ausdruck der Beauftragung von Gott. Es war ein Zeichen des Geistbesitzes, der Heiligung, der Heiligkeit. Jesus war König, Priester und Prophet. Er erfüllte alle Kriterien. Er war der Messias, der versprochene Retter. Sein Vorname Jesus, auf Hebräisch Jeschua, heißt Gott rettet oder Gott ist die Rettung. Jesus ist der versprochene Retter. Er war kein Weltverbesserer oder Motivationskünstler, auch kein politischer Machthaber, sondern er war der leidende Retter, der gekommen ist, um uns von dem Fluch der Sünde zu befreien. Er ist gekommen, um unsere Herzen zu verändern, so dass wir jetzt die Gerechtigkeit mehr lieben und nicht mehr die Sünde, dass wir jetzt die Sünde sogar hassen. Er ist gekommen, um alles neu zu machen und sein Reich aufzurichten. Und das ist die gute Nachricht, die wir auch verkünden. Er ist derjenige, den wir bekennen. Und wenn wir wie Petrus bekennen, dann ist das auch ein Zeichen unserer Heilung. Es ist auch ein Zeichen dafür, dass wir jetzt sehend geworden sind und dass wir überzeugt davon sind, dass jeder Mensch sehend werden kann, dass Jesus jeden Menschen heilen kann. Deshalb wollen wir ihn bekennen. Wann hast du das letzte Mal ihn bekannt? Wann hast du das letzte Mal Menschen erzählt, dass er der versprochene Retter ist? Dass nur er der Retter ist? Wir lesen ja gerade mit dem Georg in der Bibel. Da hinten sitzt er. Ein langjähriger Freund. Und wir haben vor 2 Wochen mit ihm über das Thema Nachfolge gelesen. Und ich habe ihn dann gefragt, Georg, kannst du dir eigentlich vorstellen, auch mit fremden Menschen über Jesus zu reden? Und seine Antwort war, ja klar, ich würde das gerne machen. Und ich war so stolz in dem Augenblick auch auf dich, Georg. Und ihr könnt gerne für Georg beten, dass er bald unser Bruder wird und am Ball bleibt. Petrus beantwortet die Frage mit seinem Bekenntnis. Du bist der Messias. Du bist der Christos. Du bist der versprochene Retter. Du bist Gott und dir vertrauen wir. Und Jesus wusste natürlich, wer er war. Aber er wollte, dass auch seine Jünger das verinnerlichen. Hast du es schon verinnerlicht? Behältst du ihn im Alltag vor Augen? Oder machst du dir Sorgen und hast manchmal Ängste? So wie ich in der Situation mit dem Auto. Und selbst die Jünger hatten ihre Zeit gebraucht, um das zu verinnerlichen, um ihn klar vor Augen zu behalten. Und wir sehen, dass Jesus Geduld hatte mit seinen Jüngern. Aber er half ihnen auch gleichzeitig zu wachsen, im Glauben zu wachsen und ihn deutlicher zu erkennen. Und es zeigt uns auch, Gott wirkt durch Prozesse. Und das kann manchmal dauern. Aber dann kam der Moment und der Groschen fiel. Und so ist es auch bei uns manchmal im Leben. Wir haben die Dinge schon so oft gehört, so oft gesehen. Aber irgendwann macht es Klick. Und wir verstehen etwas plötzlich ganz klar. Und wir haben etwas klar vor Augen. Und wir wundern uns, warum es so lange gedauert. Die meisten Menschen haben doch schon von Jesus gehört. Aber haben sie ihn auch wirklich erkannt? Die Jünger hatten ihn dann erkannt, weil sie ihm vertrauten. Wie sehr vertraust du ihm? Wer ist Jesus für dich eigentlich? Was ist deine Antwort auf die Frage? Jesus stellt auch dir die Frage, was antwortest du ihm? Mit dieser Frage entlasse ich dich in die kommende Woche. Amen.